Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott.
Also, ich darf euch auch willkommen heißen. Ich bin der Joel, ich bin einer der Pastoren hier und darf heute die Taufpredigt halten. Und ich freue mich unglaublich. Und ich finde es so faszinierend, wie viele Leute sagen, hey, ich will Gott nachfolgen und ich will, dass es jeder sieht. Ist das krass? Das ist richtig krass, oder? Yes. Ich möchte eine Taufpredigt halten mit dem Titel Untertauchen, okay? Ich erkläre es gleich, ja? Aber zum Anfang möchte ich euch mal erzählen, ich weiß nicht, wer Wäsche wäscht, tut wahrscheinlich fast jeder, aber vielmehr ist die Frage, wer von euch hat noch nie selbst Wäsche gewaschen? Okay, ja, danke, okay, ich sehe eure Hände. Luca, okay? Gott, sorry, Luca. Super, super gut. So, also es gibt einige Leute, die noch nie Wäsche gewaschen haben. Ich weiß noch, als ich studieren gegangen bin, am Theologischen Seminar Erzhausen, damals noch Beröa hieß es. Und da war es so, dass wir alle zusammenkamen und wie in so einem Internat fast gewohnt haben. Ja, wir kamen zusammen, waren ein paar Leute auf dem Zimmer, so 3 Leute meistens oder 4 Leute. Das Zimmer war nicht so groß, aber passt schon. So, und man musste ja Wäsche waschen. Und viele haben noch nie Wäsche gewaschen, ja, haben es dann gelernt mit der Waschmaschine. Ich musste einigen erklären, wie man irgendwie Wäsche wascht. War ganz spannend. Und eines Tages habe ich Wäsche gewaschen und es war so, dass wir immer so einen kleinen Raum hatten, ja, wo wir die ganze Wäsche reinstellen mussten, damit sie trocknet. Und da stand halt wirklich viel Wäsche. Und draußen war Sonne. Und ich dachte mir, komm, ich bin ja schlau, ein Käpserle, gell, nimm die Wäsche und stell sie raus vor die Tür, damit sie trocknen kann. Schlau, oder? Dachte ich in dem Moment, bin dann Sport machen gegangen und dann kam der Schuldirektor auf mich zu, richtig cooler Typ übrigens, und sagte, Joel, kann es sein, dass das deine Wäsche da draußen ist? Meine ich, jo, das ist meine Wäsche. Und ihr müsst wissen, wir studieren da ja nicht nur, das ist sogar das Präsidium vom Bund, Freikirchlicher Pfingstgemeinden, da wo wir jetzt auch zugehörig sind. Und da geht natürlich auch der Präses, Schatzmeister und so weiter und so fort, cooler Name, ne? Ein und aus. Und der Johannes, der Schuldirektor, kam auf mich zu und hat gesagt, Joel, es geht einfach nicht, dass das Präsidium kommt und jeder die Unterwäsche von Joel Overbeck sieht, ja? Und dann habe ich plötzlich so nachgedacht und dachte, stimmt. Manchmal denke ich nicht so viel nach. Ich dachte so, die Wäsche wird halt trocken, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Kleidung ist ja schon so ein Ding. Das wird viel beurteilt, wir gucken ganz viel drauf, oder? Ich weiß nicht, wo ihr Wäsche zum Trocknen aufhängt und so. Aber Wäsche ist schon, oder Kleidung ist ein sensibles Thema, oder? Es drückt auch oft eine Persönlichkeit eines Menschen aus, wie er sich stylt, wie er sich anzieht. Aber bleiben wir mal, schieben wir das mal kurz zur Seite und kommen wir später zum Waschen, zur Kleidung, ist heute ein wichtiges Thema. Aber ich möchte zum einen erstmal mit euch gemeinsam angucken, was ist eigentlich die Taufe? Warum taufen wir überhaupt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber habt ihr euch jemals die Frage gestellt, jetzt mal das Religiöse weggetan, warum man eigentlich tauft? Wer hat sich die Frage schon mal gestellt? Ja? Warum tauft man eigentlich? Die anderen nicht. Okay, schwierig. Ihr solltet euch die Frage schon mal stellen, ist eine gute Sache. Warum taufen wir eigentlich? Ja? Und ich denke dann immer so nach, was bedeutet der Begriff Taufe eigentlich für mich? Was bedeutet der Taufbegriff für uns? Wenn wir heute in Deutschland an Taufe denken, dann kommt es wahrscheinlich, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja regelmäßig hier, vielleicht bist du das erste Mal heute hier oder im Livestream, bist aus Versehen draufgeklickt, ja, und fragst dich jetzt, ja, was sagt Taufe eigentlich für mich, wenn ich daran denke? Vielleicht bist du da und ich glaube, die allermeisten in Deutschland geht es so, wenn sie an Taufe denken, denken sie an eine Säuglingstaufe, ja, mit Besprenkelung, diese coolen Taufkleider, die die Kinder anhaben, gell? Daran denkt man oft. Oder du bist vielleicht in der Freikirche groß geworden und denkst daran, ja, wie sich Täuflinge auch im Erwachsenen- und jungen Alter aufstellen, krasse Taufkleider anhaben, ja, ins Wasser getunkt werden, 80 Kilo mehr wiegen, wenn sie rausgezogen werden, ja, weil sich die Taufkleider so vollgezogen haben. Vielleicht denkst du auch daran. Oder aber du denkst, Anne, wenn du Kapitän bist, keine Ahnung, Nico, bist du da, guter Kapitän, ja, okay, cool, ist nicht da, auch nicht schlimm. So, aber es gibt ja auch andere. Wer fährt Boot? Ja, wer fährt Boot? Okay, das sind einige. Ja, cool. Man tauft auch ein Schiff, oder? Man gibt einen Namen, man schmeißt da eine Sektflasche gegen oder so und man gibt einem Schiff einen Namen. Und ich weiß nicht, woran du denkst bei dem Begriff Taufe, aber die allermeisten wahrscheinlich in Deutschland denken, wie gesagt, an einen religiösen Akt. Die Taufe bedeutet, hat irgendwas mit Kirche zu tun, irgendwas mit Besprenkeln, ja, daran denkt man oft. Und jetzt ist die Frage, und das stelle ich mir immer, wenn ich einen Bibeltext lese, was hat der Begriff eigentlich den Leuten damals bedeutet, als sie ihn gehört haben, oder? Was verbanden sie mit dem Begriff Taufe? Und wisst ihr, der Begriff Taufe heute ist für uns aus einer Übersetzung aus dem Griechischen der damaligen vorherrschenden Sprache gewesen, worin auch das Neue Testament geschrieben wurde. Griechisch. Und dieses griechische Wort, das wir heute mit Taufe für uns in Deutschland übersetzen, heißt Baptizo. Ja, richtig cooles Wort, oder? Sagt mal alle Baptizo. Baptizo, sehr cool. Baptizo, ja? Das geht runter wie Öl, ja? Vom Mund. Baptizo. Baptizo war ein ganz normales Wort. Jetzt müsst ihr gucken, Jesus hat angefangen und Johannes der Täufer zuvor angefangen, Leute zu taufen. Und was für viele ganz, ganz neu wahrscheinlich auch war, auch für die Griechen vor allen Dingen. Und Folgendes sagten sie, lasst uns baptizon, ja? Das ist ein Verb, was ganz plump einfach dafür steht, dass man etwas untertaucht, ja? Das hieß es. Das heißt es im Griechischen ganz einfach. Besonders oft hat man es beim Wäschewaschen benutzt, ja? Das Wort, ja? Man nahm, sagte, komm, ich nehme die Wäsche und gehe damit baptizo. Ja, das sagte man einfach. Ich nehme die Wäsche und tauche sie in Wasser ein. Ja, ich habe jetzt zu kleine Gefäße. Nimm das, häng das hier ein bisschen auf. Was sind das für ein Wäscheständer? Ah, okay. Okay. Ja, hätte ich vielleicht mal vorher ausprobieren sollen. So, ich habe es geschafft, ja. So, danke. So, Baptizo, ja? Hey, lass uns doch die Wäsche baptizon, ja? Das hat man so gesagt. Lass uns die Wäsche untertauchen, waschen. Wenn wir heute sagen, ey, lass uns mal die Wäsche taufen gehen, könnte man sagen, ja? Aber ihr müsst denken, das war das Wort, das sie damit verbanden. Und heutzutage, wenn wir sagen, ich taufe die Wäsche zum Beispiel, sind wir verwirrt. Oder ich gehe ins Freibad und taufe dich, ja? Ich tauche dich unter, ja? Was man macht, ne? Wenn man ins Freibad geht, lass uns gemeinsam uns untertauchen, gegenseitig untertunken, gell? Ganz normales Wort. Baptizo haben die Leute mit Untertauchen verbunden. Mehr nicht und nicht weniger. Und dann gingen sie los und fingen an, die Leute, lasst uns Menschen baptizon. Lasst uns Menschen untertauchen. Was anderes kam für die Leute gar nicht in den Sinn. Besprenkeln oder was auch immer, das kam gar nicht. Das funktioniert gar nicht, Baptizo, etwas besprenkeln, weil das Wort impliziert, ich tauche etwas unter. Ich tauche einfach was unter. Und Jesus, kurz bevor er in den Himmel fuhr, gab den Jüngern einen Auftrag. Und das ist wirklich spannend. Jetzt müssen wir uns da mal reinversetzen. Jesus, kurz bevor er in den Himmel geht, sagt seinen Jüngern, seinen Nachfolgern noch einen Auftrag. Und der muss ja anscheinend sehr wichtig gewesen sein. Und den möchte ich ganz kurz mit euch vorlesen. Und der steht nämlich, könnt ihr nachlesen, im Matthäusevangelium, Kapitel 28, Vers 18 bis 20. Ich lese euch das kurz vor. Es wird aber auch an die Wand geballert. Ihr könnt aber auch das einfach an eurem Handy oder wo auch immer Bibel auch mitlesen. So, dort heißt es nämlich, Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum, deshalb, gell, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Und jetzt müsst ihr euch im Griechischen vorstellen, jetzt kommt quasi ein, das ist im Deutschen schwierig zu übersetzen, die Zeitform ein, indem. Macht Menschen zu Jüngern, indem ihr sie tauft. Baptizo, indem ihr sie untertaucht auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und, zweiter Auftrag, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Das ist spannend, oder? Jesus gibt zwei Aufträge und sagt, macht die ganze Menschheit zu meinen Jüngern, zu meinen Nachfolgern, indem ihr sie, und das Zweite macht ja Sinn, indem ihr sie lehrt, oder? Man macht Menschen zu Nachfolgern einer Überzeugung, einer Botschaft, etwas, das man glaubt. Das macht, das leuchtet ein. Aber das andere, indem ihr sie untertaucht, fragt man sich so, okay, ich soll Menschen zu deinen Nachfolgern machen, indem ich sie einmalig im Wasser untertunke, ja? Da stellt sich ja schon die Frage, warum ist Jesus neben dem lehrt sie, was ja kontinuierlich ist, das einmalige Untertauchen so wichtig? Wofür steht dieser Auftrag? Und wir müssen im Kopf behalten, das heißt, wir sind nur dann Jünger, wenn wir auch untergetaucht wurden. Ja, macht zu Jüngern, indem ihr sie untertaucht und lehrt. Das ist der ganze Prozess des Glaubens. Aber wofür steht dieses Untertaufen? Ist es heilsnotwendig, sagt man so gerne, ne? Brauche ich das, um gerettet zu werden? Und warum möchte Jesus um alles in der Welt, dass wir Menschen untertauchen? Und da möchte ich ganz kurz mit euch mal etwas anschauen, was ich glaube, ganz, ganz, ganz wichtig ist für das Verständnis des Untertauchens. Und da möchte ich mit euch mal die Bedeutung von Wasser in der Bibel und der damaligen Kultur ganz kurz angucken. Da könnte man wirklich eine ganze Woche drüber referieren, ist höchst spannend, was das Wasser in der damaligen Kultur, besonders in der Bibel bei den Autoren, bedeutet hat und wie Gott es verwendet in seinem Wort, was er damit ausdrücken möchte. Höchst spannend. Ich kann das alles jetzt euch nicht beweisen, sonst würde ich wieder eine Stunde predigen. Ja, ist heute schwierig. Ja, aber ich möchte euch ermutigen, prüft das doch einfach zu Hause selbst nach. Schaut in der Bibel, wofür steht das Wasser? Guckt euch Dinge an. Ja, guckt, ob das wirklich stimmt, was ich sage. Aber ich muss es, wie gesagt, der Zeit willen einfach ein bisschen verkürzen und ihr müsst mir einfach da vertrauen und dann zu Hause gerne nachschauen, ob das wirklich so ist. Aber wofür, wie gesagt, steht das Wasser? Das Wasser steht in der Bibel für hauptsächlich zwei Dinge, könnte man sagen. Zum einen für das Leben, ja, zum anderen aber auch für Tod und Gericht. Zum einen für Leben, ja, für Dinge, die gedeihen, aber zum anderen auch für Tod und Gericht. Ihr müsst euch vorstellen, damals die Leute in Israel und so, da ist halt viel Wüste. Ich weiß nicht, warte ich schon mal in Israel, ja, da ist viel Wüste. Und da, wo Wasser ist, wo ein Fluss ist, auch in Ägypten, wo eine Oase ist, da tümmeln sich die Leute, ja, da entsteht Leben, Kultur, weil Wasser mit Leben natürlich verbunden wird. Ohne Wasser, wisst ihr selbst, können wir nicht leben. Wir brauchen jeden Tag Wasser. Wasser ist wie Leben, das wir brauchen. Ohne Wasser sterben wir und entsteht in der Natur Wildnis, Öde, Wüste. Aber Wasser kann genauso auch für Tod und Gericht gelten. Und da möchte ich euch zwei Beispiele ganz schnell nennen. Es gibt wirklich richtig viel in der Bibel, aber ich möchte zwei kurze nennen. Einmal die Sintflut von Noah. Ja, Gott sagt, bau diese Arche, ich werde eine Sintflut schicken und Noah verkündigt die Botschaft des Herrn, baut diese Arche und nur 8 Menschen vertrauen der Botschaft des Herrn, gehen auf die Arche und werden durch die Sintflut gerettet. Alle anderen Menschen auf der Welt kamen um, weil sie nicht an Gott glaubten. Sie hatten die Chance, Gott verkündigte sein Evangelium, aber sie glaubten nicht und Gottes Gericht kam über die Menschheit und alle, die an Gott glaubten, wurden wie durch das Wasser gerettet und alle, die nicht an Gott glauben, wurden durch das Wasser gerichtet. Das sieht man in der Geschichte der Sintflut sehr, sehr gut. Wird auch im ersten Petrusbrief für die Taufe genommen zum Vergleichen. Zweite Geschichte, wisst ihr wahrscheinlich vielleicht auch, ja, ich erzähl's ganz kurz. Das Volk Israel wurde in Ägypten beim Pharao in Sklaverei geführt und Mose, ein Anhänger Gottes, führte das Volk in die Freiheit. Durch das Meer hindurch, sie kamen an, wurden verfolgt von der Armee des Pharaos. Gott teilte das Wasser, sie gingen durch das Meer hindurch. Ja, und das müsst ihr euch vorstellen, hinter ihnen liegt die Wüste, die Sklaverei, der Tod und vor ihnen liegt die Freiheit, das verheißene Land, Leben und Gnade Gottes. Und sie gehen durch das Meer trockenen Fußes führt Gott sie ins verheißene Land, in die Freiheit, in seine Gnade. Und der Pharao, der oft die Chance hatte, umzukehren mit seinem Volk, Gott zu folgen, hatte nichts Besseres zu tun, als das Volk Gottes zu richten, zu verfolgen und wollte es töten. Und es verfolgt das Volk, geht auch durch das Meer schließt sich und Gott richtet alle Menschen, die nicht an ihn glauben, durch den Tod, durch das Meer. Und das klingt hart, ist es auch, ja. Aber Gott, und das müssen wir festhalten, gibt immer die Chance, ihm zu folgen und es liegt Gnade und Leben im Wasser, aber auch Tod und Gericht. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele mit Jona und so weiter und so fort. Aber ein letztes möchte ich euch geben, wofür auch diese wunderbare Deko hier von mir aufgestellt wurde, ja. Die werde ich gleich benutzen, ja. So, möchte ich euch kurz etwas demonstrieren und erklären. Und das ist für mich eine Geschichte, die das mit dem Wasser am allerbesten auf die Taufe oder das Untertauchen ausdrückt. Und das ist einmal die Geschichte, noch einmal, von Mose, aber nicht wie sie durch das Meer, durch das Gericht gegangen sind, sondern wie er losging zum Pharao, von Gott geschickt, und den Pharao damit konfrontierte, dass er sein Volk ziehen lassen sollte und Buße tun lassen sollte. Der Pharao wollte aber nicht, also wurde Mose von Gott beauftragt, gehe und schlage mit Aaron zusammen jedes einzelne Wasser in Ägypten. Schlage den Nil, schlage jedes Gefäß, schlage jeden Brunnen, schlage alles. Mit dem Stock und lege Dinge drüber und so weiter. Und plötzlich verwandelte sich in ganz Ägypten das Wasser in Blut. Ja? Und ich habe euch so einen plumpen Trick mitgebracht. Ja? Hier, ein bisschen Wasser, ist gut, gell? Super. Und ich hoffe, das Ding ist zu, wir werden es gleich sehen. Ja? Und das Wasser wurde in ganz Ägypten das kostbare Leben, Trinkwasser, womit man überlebte und die Fische und Tiere im Nil, ja, wurden alle heftig, oder? Ich bin krass unterwegs, ey. Ja, ist richtig heftig. So, plumper Trick, aber nicht schlimm. Wurde in Blut verwandelt. Alles. Und alle Tiere im Nil starben. Und 7 Tage lang war das Wasser nicht zu genießen. Und ihr müsst euch vorstellen, immer wenn man Wäsche wusch, sah es danach so aus. Rot. Ja. Und es war das Gericht Gottes über das Volk des Pharaos, weil sie nicht hörten. Und Gericht kam über ihnen durch das Wasser, durch das Blut. Jeder sah es, keiner konnte mal Wasser trinken, weil es nicht mehr zu genießen war. Und jetzt, 1500 Jahre später circa, gab es einen weiteren Propheten, man nennt ihn auch den letzten Propheten, den Sohn Gottes nennt man ihn auch, Jesus Christus. Auch das Volk Israel damals zu der Zeit in Ägypten wurde das Volk Gottes, der Sohn Gottes genannt. Interessant, oder? Sohn Gottes zieht durch die Wüste, Jesus Christus zog auch durch die Wüste. Das Volk Gottes, Israel, der Sohn Gottes damals, wurde versucht, auch Jesus wurde versucht. Nur Jesus war in allem siegreich und bewies sich als der Sohn Gottes, zu dem man zum wahren Leben findet, wenn man an ihn glaubt. Und Jesus, 1500 Jahre später, begeht das erste Wunder. Für Mose übrigens auch sein erstes Wunder. Das erste Wunder, Wasser im Blut. Jesus Christus, das erste Wunder, die allermeisten wissen es wahrscheinlich, ja, Wasser zu Wein. Und wisst ihr was? Wein braucht man mehr als Blut, gell? Ja. Oh ja, das sieht gut aus. Es hört nicht auf, oder? Wie viel Wein wollt ihr heute? Oh ja. Oh, das ist gut. Wasser zu Wein. Ja, nur dass es Jesus richtig gemacht hat. So. Mose, erstes Wunder von Gott, Gericht an die Menschen, die nicht glaubten. Jesus, erstes Wunder, Gnade an alle Menschen, die an ihn glaubten. Denn er verwandelte Wasser zu Wein und zog beim Abendmahl später das Wein auf sein Blut, in dem Gnade liegt. Jeder, der von ihm trinkt und plötzlich liegt im Trinken des blutigen Wassers nicht mehr Gericht und Tod, sondern Gnade und ewiges Leben. Und genau das ist das, was Gott uns zeigen möchte. Wenn wir an ihn glauben, ja, in Wasser liegt Tod und Gericht, aber genauso auch Gnade und ewiges Leben. Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und all diese Bedeutungsträchtigkeit liegt in dem Wasser. Jesus Christus als Vorbild. Wir werden eingetunkt ins Wasser, in das Gericht. Und ich möchte euch Folgendes mal vorlesen. Da sagte Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24 Folgendes. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Worte hört und glaubt, dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern, jetzt wird's spannend, er ist aus den Toten in das Leben übergegangen. Kein Gericht hat mehr eine Macht, wenn wir glauben. Durch Glaube werden wir eingetunkt in das Wasser, in den Tod, das lesen wir gleich noch, raus ins Leben übergegangen, in das ewige Leben. Gerechtigkeit und Gnade kommt über uns. Jesus ist das perfekte Vorbild. Er hat Wasser zu Wein verwandelt. Wasser in Gnade für die Menschen, die von ihm trinken, die also an ihn glauben. Er aber auch lief auf dem See Genezareth. Auf dem Wasser, das Tod brachte im Sturm, war Jesus Christus über jedes Gericht erhaben und ging auf dem Wasser und lud die Menschen ein, die an ihn glauben und zu ihm gucken. Und wo Petrus zu ihm schaute, wurde er gerettet. Wo wir aber anschauen, wieder auf Umstände zu gucken, werden wir reingesogen ins alte Leben. Und eins ist wichtig, Jesus Christus ist der, der über jedes Gericht erhaben ist. Er ist der, der selbst gesagt hat, ohne Schuld, ohne Flecken, tauft mich. Ich möchte euch vorzeigen, wofür ich durch euch gehe. Ich werde für euch sterben und auferstehen zu neuem Leben. Und jeder, der meinem Vorbild nachfolgt, wird genauso leben wie ich. Denn es heißt, und das ist echt ein bisschen längerer Vers, aber so stark, und das möchte ich euch kurz noch vorlesen, in Römer Kapitel 6, Vers 1 bis 10, Paulus' Brief an eine Gemeinde, und er sagt Folgendes. Heißt das, dass wir weiter sündigen sollen, damit Gott Gelegenheit hat, uns noch mehr Gnade zu schenken? Natürlich nicht. Wenn wir für die Sünde tot sind, wie können wir da weiterhin in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Oder? In Griechisch besser übersetzt, in seinen Tod eingetaucht wurden. Ja, in seinen Tod eingetaucht wurden. Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die Herrlichkeit, durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Amen. Ist das stark? Was Folgendes Paulus ausdrücken möchte, was die Taufe, das Untertauchen bedeutet. Wir werden eingetaucht in Christi Tod. Das Gericht kommt in dem Moment über uns, in seiner ganzen Kraft, und hat keine Kraft über uns. Denn wir sterben. Wir sterben. Unser altes, sündiges Leben ist vor Gott tot. Deswegen halten wir euch heute ein paar Sekunden länger unter, damit ihr es richtig fühlt, ja? So, tauchen euch unter, ihr sterbt in dem Moment für Gott. müsst ihr euch so quasi vorstellen. Und dann kommt ihr raus zu einem neuen Leben, eine neue Schöpfung, heißt es in der Bibel. Eine neue Kreatur seid ihr, vor Gott reingewaschen durch sein Blut. Pure Gnade ist über euch und keine Macht des Gerichts oder der Sünde hat je wieder Anrecht. Nichts in dieser Welt kann euch von seiner Liebe trennen. Und das drücken wir mit der Taufe, mit dem Untertauchen in den Namen Jesu Christi, ja, vom Vater und vom Heiligen Geist ein. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören jetzt den Namen von Jesus, vom Heiligen Geist und vom Vater. Und das alte Gericht hat keine Kraft mehr über uns, sondern sein Blut, seine Gnade hat Kraft über unser Leben und verändert uns von Grund auf. Deshalb, liebe Gemeinde und alle Freunde, Zuschauer hier, ist die Taufe so, so wichtig. Aber wir müssen uns Folgendes in Erinnerung rufen. Die Taufe allein ist nicht das, was dich rettet, sondern nur der Glaube. Es heißt in Markus 16, Vers 16, wer glaubt und getauft, untergetaucht wurde, ja, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, und das ist der wichtige zweite Part, wird verurteilt werden. Was hier ausgedrückt werden möchte, ist Folgendes. Wenn du glaubst und getauft bist, bist du gerettet. Wenn du aber nicht glaubst, bist du nicht gerettet, selbst wenn du getauft bist, ja. Wenn du glaubst, lässt du dich taufen als sichtbares Zeichen, ja. Du glaubst, deswegen folgt die Taufe. Aber und das kann man nicht umdrehen, man dreht immer so gerne Sachen um, ne. Aber durch die Taufe wirst du nicht automatisch gläubig, ja. Dein Glauben lässt du dich automatisch taufen. Durch deine Taufe wirst du aber nicht automatisch gläubig. Du musst zuerst glauben und dich dann taufen lassen. Nur dann hat die Taufe ihre Kraft. Deswegen Matthäus auch, macht zu Nachfolgern, wo Jesus gesagt hat, macht zu Nachfolgern, indem ihr sie eintaucht in meinen Namen und sie lehrt. Wir sind nur dann wahre Jünger, wenn wir uns taufen lassen. Aber dann, wenn wir gläubig geworden sind. Nur dann kann ich ja wirklich das fassen und Christus nachfolgen. Da gäbe es auch viele andere Bibelverse, aber es ist heute nicht mein Thema. Aber, und das möchte ich euch heute ermutigen, wenn du heute hier bist, und dich noch nicht hast taufen lassen, als du gläubig geworden bist, ja? Erst als du gläubig geworden bist, glaubtest von eigenen, nicht von Überzeugung deiner Eltern oder was man mit dir gemacht hat, sondern von deinen eigenen Überzeugungen. Und du bist heute hier und folgst Jesus nach, dann sage ich dir, lass dich taufen. Denn ein Jünger ist ein Jünger, ein Nachfolger, wenn er getauft wurde. Also versäumen die Möglichkeit nicht, gleich ist auch noch die Möglichkeit, wenn du noch nicht getauft bist, aber glaubst, dass du auf mich zukommst, ich werde da drüben während dem Lobpreis sein, wir können auch ein Gespräch führen, wenn du dich noch spontan untertauchen lassen möchtest, denn wir haben noch genug T-Shirts da, ja, das ist ja wichtig. Und wisst ihr, es ist so, so wichtig, was mit uns passiert und ich komme langsam zum Ende, ja, das wird jetzt wird's heftig, ich sag's euch, ja, bei mir wird's heftig, ja. Die Taufe, wisst ihr, die Taufe ist das äußere Zeichen von dem, was im Inneren passiert ist. Ja? Die Taufe ist unsere Antwort, unser Gehorsam und das äußere Zeichen an alle, dass die Geistestaufe, das Innerliche in uns passiert ist. Das, was wir merken und sehen, aber andere nicht, das wollen wir anderen zeigen, indem wir uns taufen lassen. Wir sind Menschen, das bist jetzt mal du, ja? Cool, oder? Das bist du, bin ich, ja. Egal wie, ja. Und wir werden in Christus eingetaucht, ja. In Christus, ui, wer hat sich denn das ausgedacht? So, in Christus bist du eingetaucht. In dem Moment. Und ihr seht selbst, was passiert, oder? Jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier nicht alles versaue. So, super. Und ich habe natürlich was vorbereitet, ja. Wenn du darin eingetaucht bist und an euch Täuflinge, ihr seid nicht mehr dieselben. Ihr seid tot. Ist so. Was soll ich machen? Biblisch, ja? So, also wir holen euch da auf jeden Fall raus, ja? Und dann, das war mein erster Versuch, ja? Seid ihr nie wieder dieselben. Nie wieder. Man sieht, dass ihr eine neue Schöpfung seid. Besprenkelt, sagt die Bibel auch schön, mit dem Blut Christi. Ihr seid in ihm durch das Wasser des Gerichts hinein, durch sein Blut in eine neue, ewige Hoffnung in Herrlichkeit hineingeboren und getauft. Ihr seid nie wieder dieselben. Nein, ihr gehört ihm. Und genau das wird das Wasser heute ausdrücken. Ich könnte das auch rot machen, ja, das ja alle, aber wir lassen es heute. Vielleicht, da würde wahrscheinlich Schlagzeilen schlagen und dann wäre schwierig. Wer will das haben? Oh, da war jemand als erstes. Du da, hinter dir. Ja, genau. Das ist ein bisschen groß für dich wahrscheinlich, aber du wirst reinwachsen, ja? So. Genau das, meine Lieben, möchte die Taufe ausdrücken. Wir sind seine Nachfolger. Wir sind ins Gericht, in sein Blut zum neuen Leben. Wir sind seine neue Schöpfung. Und genau, liebe Täuflinge, wenn ihr jetzt in das Wasser steigt, seid ihr eurem alten Menschen und der alten Sünde gestorben. Die Sünde, selbst wenn ihr mal Fehler macht, hat keine Kraft mehr über euch. Ihr seid gerettet. Seine Gnade ist größer. Sein Gericht kracht über euch in dem Moment, könnte man sagen, ja. Ist wahrscheinlich theologisch falsch. Aber ihr wisst, was ich meine, ja. Sein Gericht hat kein Anrecht mehr an euch, weil ihr das Gericht Christus getroffen hat am Kreuz. Und ihr seid mit ihm gekreuzigt und steht heute mit ihm auf. Was für ein cooles Zeichen, wenn ihr da gleich reintaucht, oder? Alter, weg mit euch, zack, seid ihr da und seht immer noch gleich aus. Halleluja, ja? Nur ein bisschen strubbliger wahrscheinlich. So. Und wie gesagt, wenn du heute hier bist und sagst, du glaubst und folgst Christus nach, aber bist noch nicht getauft, warte nicht auf schönem Wetter, ja? Mach das, darin liegt wirklich Segen. Ja, das ist sein Segen, weil wir ihm gehorsam sein wollen und möchten. Es ist so cool. Ah, ich liebe das, wenn ihr da gleich reingetaucht werdet, ja. Es wird so gut, ja. Denkt daran. Das seid ihr dann, ja. Richtig gut hier. So. Jetzt möchte ich noch beten, ja. Und möchte euch einladen, mit mir aufzustehen. Und dann werden wir taufen, oder? Untertauchen, ja. Dann werdet ihr gebaptizot heute, ja. Baptizo. Und werdet wie Wäsche aufgehangen hier, ja, dass es jeder sieht. So. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen. Dein Wort hat so eine Intensivität, so eine Komplexität, so eine Tiefe, die wir kaum fassen können. Du bist so unglaublich, ja, wie du deine Gnade, Christus, auf uns ausgegossen hast. Durch dein Leben, durch deine Wunder, aber auch durch dein Sterben, ja. Dass du das Gericht auf dich genommen hast, für uns dich hindurch rettest. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du jetzt den Täuflingen ganz viel Kraft schenkst und Mut, diesen Schritt zu gehen. Und dass du ihnen in diesem Moment im Wasser begegnest nochmal und ihnen zeigst, wie du sie freisetzt. Von alten Leben und der alten Sünde, von allem, es hat kein Anrecht mehr. Und das sprechen wir jetzt auch wirklich aus, ja, in die sichtbare und unsichtbare Welt. Die Sünde hat keine Macht mehr über euch. Süchte, Schwierigkeiten, Verfehlungen haben keine Macht mehr über euch. Christus hat für euch alles getragen. Wir danken dir, Gott, dass deine Herrlichkeit und dein Segen auf uns ruht und dass wir so viele Menschen haben, die sagen, ich will diesem einmaligen, wundervollen Gott folgen, der alles für mich gegeben hat, damit ich leben kann. Gott, du bist so wunderbar. Danke, dass du uns Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen, auch Menschen, die vielleicht noch zögerlich waren, dass du uns die Kraft schenkst, dir zu vertrauen, dass wir ein neues Leben durch dich gewinnen. Wir danken dir, dass deine Herrlichkeit jetzt auf uns ruht und deine Freude. So beten wir in deinem wunderbaren und heiligen Namen, Jesus Christus. Amen.
Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info@fcg-rv.de oder besuche unsere Homepage auf www.fcg-rv.de. In diesem Sinne wünschen wir dir eine gesegnete Woche und bis bald.